einerseits ist die Gesellschaft interessanterweise, finde ich ja schon sehr spannend, sehr pro assistierter Suizid, Sterbehilfe. Und gleichzeitig wollen wir den Tod aber irgendwie auch abschaffen, auf den Mond schießen, durchstreichen, alle bösen Erkrankungen. Das ist sicher auch eine philosophische Frage, wo wir dahin steuern, also in eine extreme Machbarkeit. Aber wenn es uns dann reicht, dann muss natürlich auch sehr schnell vorbei sein dürfen. Also alles wollen, aber nichts müssen.
Hallo und herzlich willkommen zu Hochpalliativ, dem Podcast durch die Höhen und Tiefen der Palliativcare in Österreich. Ich bin Lea, Palliativmedizinerin in Ausbildung und neben mir sitzt Eva, Professorin für Palliativmedizin. Hallo Eva.
Hallo Lea. Wir befinden uns an unterschiedlichen Punkten unserer Karriere, aber teilen eine Leidenschaft, mit so vielen Menschen wie möglich über Palliative Care zu sprechen.
Ja, und heute, wie versprochen, der zweite Teil unserer Spezialfolge, ganz exklusiv für unsere lieben Kolleginnen, wo wir drüber sprechen, was wir so täglich an Anfragen bekommen oder welche Fragen einfach häufig mit uns oder mit unserem Beruf oder mit unserer Disziplin in Verbindung gebracht werden und welche wir halt häufig versuchen, in Konzilien zum Beispiel zu beantworten. Und letztes Mal haben wir beendet mit der Frage, ob wir auch ERIs geben. Das hat mich einmal eine ganz liebe Kollegin gefragt und hat das irgendwie so betont, als wäre das so ganz eigenartig. Und ich war ganz verwundert, weil ich habe mir gedacht, natürlich. Also einfach mal, um die Frage vielleicht zu erklären. ERIs sind die Erythrozyten, also die roten Blutkörperchen. Und wenn man keine roten Blutkörperchen hat oder zu wenig rote Blutkörperchen hat, dann kann es sein, dass man Atemnot hat, dass man sich müde fühlt, weil einfach der rote Blutfarbstoff für den Sauerstofftransport im Körper verantwortlich ist. Und wenn man davon zu wenig hat, dann ist das nicht gut für den Körper.
Genau, dann kann man auch ins sogenannte hypoxische Delir rutschen, dass man nicht mehr so eine gute Sauerstoffversorgung hat. Und ich habe genau dasselbe erlebt wie du. Das ist schon Jahre her auf einem Kongress. Das war schon nach, mehr als einem Glas Wein. Nicht von meiner Seite, sondern von der Seite des Kollegen. Der war schon ein bisschen beschwipst, würde ich sagen. Und der hat sich dann fürchterlich aufgeregt, dass auf einer Palliativstation Blutkonserven gegeben werden. Das ist ja völlige Überbehandlung, so dass ich mir schon dachte, vielleicht ist er Zeuge Jehovas und möchte gerne Blutkonserven, war er aber nicht. Mhm. Und das ist so interessant, dass die Perzeption von vielen ist, ins Bett legen, Decke zu und der nahende Tod ist sicher so in die Richtung. Und das finde ich immer wieder so spannend, dass manchmal wird uns ja vorgeworfen, wir machen zu wenig, was jetzt so gegen Tumorerkrankungen gerichtete Therapien betrifft. Und da wird uns dann vorgeworfen, wir machen zu viel. Also eigentlich ist es auch schwierig, es wahrscheinlich ganz richtig zu machen.
Ja, und für diese Frage zu den Interventionen in der Palliativcare verweisen wir gerne auf unsere Folge 29. Da haben wir, glaube ich, auch sehr ausführlich darüber gesprochen, welche Interventionen wir machen und wie man sich das auch überlegen kann in der Palliativmedizin, welche Interventionen jetzt noch durchgeführt werden sollten. Das wollte ich sinnvoll sein, sagen, aber das, ja.
Die Sinnfrage ist immer eine sehr komplexe Frage. Aber der Sinn ist der Schrittmacher des Seins, sagt Viktor Frankl.
Oh, schön. Ja, und dann eine Frage, die unsere onkologischen Kolleginnen ja lieben.
Gretchenfrage.
Wie schaut es denn da mit den Chemotherapien aus? Gibt es ja die auch noch?
Na, Chemotherapie ist schon einmal jetzt schon das falsche Wort. Jetzt muss man schon sagen, antineoplastische Therapie, damit die Leute es ja nicht mehr verstehen, weil es gibt Antikörpertherapien und Immuntherapien und es gibt was zum Schlucken und zum Spritzen und über die Vene und intrathekal, das heißt direkt ins Rückenmark hinein. Dann gibt es noch Bestrahlungen und Radionukleid Therapien und so weiter. Also das ist ja alles schon sehr, sehr komplex geworden Und ich habe mir das für mich lange überlegt. Ich glaube, man braucht wirklich eine Identität als Palliativabteilung und gleichzeitig muss man den Menschen auch gerecht werden. Also meine Meinung ist, wenn man eine frühe Integration von Palliative Care möchte, dass es durchaus logisch ist, dass Leute Therapien für sehr lange Zeit bekommen können oder viele Linien bekommen können, was orale Chemotherapien betrifft oder diverse andere gegen, wenn wir jetzt von Tumorerkrankungen sprechen, gerichtete Therapien, ist es manchmal ja auch ein Fehler, ein medizinischer Fehler, die abrupt abzusetzen. Und da haben wir für uns den Konsens getroffen, dass wir da nicht einfach sagen können als Palliativteam, na, das wird jetzt sofort abgesetzt auf der Arzt, sonst kommen sie bei uns beim Tempel nicht rein, weil das den Menschen nicht gerecht wird. Aber was intravenöse Chemotherapien oder Antikörpertherapien oder auch Immuntherapien betrifft, ist halt unser Zugang, wer nicht 1 bis 3 Wochen, und eine Woche ist der kürzeste Aufenthalt bei uns, ohne eine solche Therapie sein kann, der hat einfach andere Bedürfnisse. Den können wir konsiliarisch mitbetreuen. Aber bei 12 Betten ist auch dann jeden Tag die einzige Frage der Angehörigen der Patientinnen, wann kommt meine nächste Immuntherapie? Und dann kommt man nie an den Punkt, auch ein bisschen über das zu sprechen, was unsere Kernkompetenz ist. Also dann lügen wir uns ein bisschen selber in die Tasche, glaube ich. Und deswegen haben wir diese Policy jetzt und sie stößt, glaube ich, auch auf gewissen Widerstand. Aber das, da muss man durch, würde ich sagen. Ich glaube, dass das ein guter Weg ist, weil wir können alle anderen Menschen konsiliarisch mitbetreuen. Und wenn wir 12 Betten haben, dann sollten wir die Betten wirklich den Menschen zur Verfügung stellen, die Symptomlinderung brauchen, die psychosoziale Betreuung brauchen, Spiritual Care. Ja, aber es ist ein Riesendiskussionsthema, glaube ich.
Das stimmt. Und es wird sicher nur 7 Jahre dauern, bis es dann überall angekommen ist.
Wer weiß, was bis dahin sich dann schon alles wieder entwickelt und tut. Also einerseits ist die Gesellschaft interessanterweise, finde ich ja schon sehr spannend, sehr pro assistierter Suizid, Sterbehilfe. Und gleichzeitig wollen wir den Tod aber irgendwie auch abschaffen, auf den Mond schießen, durchstreichen, alle bösen Erkrankungen. Ja. Das ist sicher auch eine philosophische Frage, wo wir dahin steuern, also in eine extreme Machbarkeit. Aber wenn es uns dann reicht, dann muss natürlich auch sehr schnell vorbei sein dürfen. Also alles wollen, aber nichts müssen. Das funktioniert im Alltag dann doch nicht so und wir spüren halt immer sehr viel Ambivalenz auch in den Patientinnen und Patienten selber, weil wenn es ihnen dann wieder besser geht nach 3 Wochen Palliativaufenthalt, und das ist sehr, sehr oft der Fall, ist auch immer die Frage, wenn sie dann eine Therapie bekommen, hilft die gegen die Tumorerkrankung wirklich so, dass Symptomlast reduziert werden kann, dass zum Beispiel der Tumor kleiner wird, dadurch kann man besser atmen oder dadurch drückt es weniger auf den Darm etc. pp. Da können die onkologischen Therapien, glaube ich, mittlerweile teilweise sehr viel leisten, was wir auch lernen müssen, wo wir uns auch fortbilden müssen, aber auch nicht immer. Und manchmal ist die Toxizität, die Giftigkeit, um das zu übersetzen, einfach höher als das, was Gutes dabei herauskommt. Und ich glaube, dass wir, das ist auch unser Ziel für die Zukunft an unserer Abteilung, hier wirklich Assessments machen müssen und nicht nur subjektiv sagen, der sitzt eh ganz fit da vor mir, weil die Leute reißen sich irrsinnig zusammen, sondern wirklich die Menschen so ein bisschen gehen lassen, aufstehen lassen, diverse Beobachtungen machen, damit das Ganze objektiver ist und dann wirklich schauen, wohin die Reise geht. Und das wird zu selten gemacht. Nur im Rahmen von Studien, aber nicht im Rahmen vom täglichen Alltag.
Ja, eine ganz häufige oder häufiger Anfragegrund von Kolleginnen ist auch dann oft, dass sie jemanden zum Aufpäppeln hätten für uns.
Das Lieblingswort. Hochpalliativ bitte aufpäppeln. Oder FFC, das liebe ich auch. Also fit für Chemo machen.
Genau. Und natürlich wäre es schön, wenn wir alle Menschen aufpäppeln könnten. Da gibt es dann auch die Disziplin eigentlich der palliativen Rehabilitation. Ein Bereich oder etwas, das jetzt eigentlich in den letzten Jahren sehr im Kommen ist sozusagen. Da hat auch der Rainer Simmer da ja ganz toll vorgetragen am Palliativkongress. Das ist da jetzt auch, wie heißt das, eine Charta, glaube ich, oder ist es auch ein Charter?
Es steht auch im Krebsreport drinnen, dass das ganz wichtig ist, die Leute wieder zu befähigen. Ja. Rehabilitare heißt ja Wiederbefähigung. Niemand ist gern abhängig und niemand ist gern bed bound, ans Bett gefesselt. Und da gibt's sehr, sehr viele Initiativen, die unabhängig jetzt von Prävention, was ja auch vernachlässigt wird, auch auf Rehabilitation setzen. Und das sehen wir ja immer wieder, genau, weil das ist ja im Prinzip auch das, was wir ein bisschen machen durch dieses verschiedene Berufsgruppen, die da zusammenarbeiten, Physiotherapie, Sozialarbeit, Pflege, ärztlich, Psycho,
Psychotherapie, und so weiter. Alle möglichen, genau. Also so haben wir eh manchmal ein bisschen eine Aufpeppelstation, aber es ist halt ein bisschen schwierig, das mit diesen Worten. Ja.
Was wünschen wir uns eigentlich, müssen wir uns dann fragen, gell? Wie wäre die perfekte Palliativzuweisung? Ich finde, eine Geschichte muss erzählt werden. Das ist auch meine Message für einen guten Arztbrief. Wer keine Geschichte erzählt, der entertaint den Reader auch nicht. Das sagt ja die Margaret Atwood. Das Wichtigste, wenn du was schreibst, ist, keep the reader entertained. Also Entertainment jetzt nicht im Sinne einer tragischen Erkrankung, aber dass man irgendwie wirklich darstellt, worum es sich hier handelt. Und manchmal sind die Zuweisungen halt extrem lieblos, hochpalliativ, Übernahme. Ja, das wollen wir nicht.
Wir wünschen uns mehr Liebe in den Zuweisungen.
Ja, genau.
Ja, dann ist eine andere Frage, die manchmal kommt, wenn eine Patientin alles ablehnt, ob sie das eigentlich überhaupt darf. Also darf eine Patientin alles ablehnen? Das haben wir, glaube ich, auch schon in einer vorherigen Folge beantwortet oder in zwei sogar. Also in der Folge 31 haben wir über die ethischen Entscheidungen am Lebensende gesprochen, dass jede medizinische Handlung eine Indikation und einen Patientinnenwillen voraussetzt. Und auch mit dem Dr. Michael Halmich haben wir in Folge 34 sehr viel über ethische Entscheidungen am Lebensende gesprochen. Und eine Patientin darf alles ablehnen, auch wenn das manchmal als Unvernunft bezeichnet wird.
Solange sie entscheidungsfähig, haben wir jetzt gelernt, heißt entscheidungsfähig ist das richtige Wort, ist. Und dann sagen die Studierenden immer in unserer Vorlesung, wie weiß ich denn das? Ja, da muss man auch sagen, Hausverstand, oder? Also ganz ehrlich, ich meine, du kannst immer, wenn wer sagt, ich will sterben, kannst 5 Konzile machen, vom Psychiater bis, was weiß ich, dass du in der Rechtsabteilung anrufst, aber das Wichtigste ist einmal, sich überhaupt darauf einzulassen, sich das anzuhören. Und oft wissen die Leute sehr klar, was sie wollen, und oft sind sie selber sehr ambivalent. Und dann kann man auch sagen, man muss nicht immer sofort in dieses Operative gehen und sofort irgendeine Handlung setzen, sondern manchmal geht es auch um den Weg dorthin.
Aber was ich jetzt zum Beispiel auf den Notfall wieder gelernt habe, dass man, oder wenn man sich dann besser fühlt, kann man auch immer die Patientin fragen, also herausfinden, ob sie zeitlich, örtlich und zur Person und situativ orientiert ist. Weil das kann man dann so schön in den Dekurs schreiben und kann sagen, die Patientin ist orientiert in allen 4, wie sagt man, Dimensionen sozusagen. Und das kann man mit ganz einfachen Fragen, die ich manchmal selber, glaube ich, nicht beantworten könnte. Zum Beispiel, welcher Tag ist heute?
Das war eine Zeit lang wirklich schwierig bei uns, oder? Ibiza und so. Jeden Tag wäre andere.
Oder welcher Tag ist oder wie ist das Wetter? Ich meine, manchmal weiß ich das Wetter auch nicht, weil alles fensterlos ist hier. Aber ja, also so kann man sich, glaube ich, oft einen guten Eindruck machen. Ja, und nachdem die Patientin alles ablehnt, ist dann häufig die Frage, ob wir sie übernehmen können. Und was sagen wir dann, Eva?
Nein.
Eigentlich sagen wir prinzipiell nein, genau. Weil wir übernehmen nie wen. Das ist auch immer so ein bisschen passiv-aggressiver Vorwurf uns gegenüber. So nimmt es ja nie wen.
Ad hoc.
Ja, aber wir sagen dann keine Symptome, keine Übernahme. Weil nur weil die Patientin alles ablehnt, bedeutet das ja nicht, dass sie jetzt morgen sterben wird oder dass sie hoch symptombelastet ist.
Genau, und oft geht es um die weitere Versorgung. Und das ist natürlich wichtig, aber dafür gibt es das Entlassungsmanagement und die Sozialarbeit. Und das ist halt oft nicht Schirm des ärztlichen Personals, muss man auch ganz selbstkritisch sagen, dass man das andenkt, weil man denkt sich, aha, wo ist da jetzt das medizinische Problem, und dass da sozial irgendwie schwierig ist, diesen Menschen wieder zu entlassen, steht oft nicht so am Schirm der Leute. Und das ist auch etwas, wo wir sagen müssen, das können wir als Palliativabteilung nicht machen, dass wir Menschen übernehmen, die schon lange Zeit, viele Wochen irgendwo liegen ohne Symptome und halt keine Versorgung haben, keine weitere, oder es gibt vielleicht auch noch keinen entsprechenden Antrag für ein Pflegeheim oder für eine Betreuung zu Hause. Das ist nicht der richtige Ort, so jemanden auf eine Palliativstation zu bringen, es sei denn, da sind wirklich belastende Symptome da und man braucht dafür eine spezialisierte Versorgung. Aber das, glaube ich, müssen wir immer wieder erklären. Das ist einfach noch nicht ganz so angekommen.
Und ich glaube, viele wissen halt eben nicht, was wir tun. Und deshalb kommt es dann dazu, dass wir halt geholt werden. Und wir kommen ja wirklich jedes Mal gerne. Und manchmal ist die Situation ja auch komplex und man weiß nicht genau, wie man da jetzt palliativmedizinisch involviert werden kann. Und deshalb kommen wir eigentlich vor jeder Übernahme meistens als Konsil vorbei, schauen uns die Patientin und vielleicht auch das Umfeld an und überlegen, ob das jetzt möglich ist, zum Beispiel die Patientin konsiliarisch mitzubetreuen oder ob wirklich eine Indikation steht, die Patientin in ein tertiäres Zentrum für Palliativmedizin zu übernehmen, das wir nämlich sind, oder ob es eben als Konsil
als Mitbetreuung stattfindet.
Genau.
Ja, das macht ja die Intensivmedizin nicht anders. Also wenn du ein Intensivbett brauchst, dann musst du auch jemanden kontaktieren, die Situation schildern, dann kommt häufig diese Person auf die Station und schaut, ob das wirklich jetzt passend ist. Manchmal gibt's nur noch ein Intensivbett. Das ist ja auch ein großer Druck für alle, die da involviert sind. Und wir haben diesen Druck auch immer wieder, dass wir wirklich, wirklich viele Anfragen haben. Und da gerecht zu sein, das ist nicht immer einfach. Aber wahrscheinlich ist es für niemanden einfach, weil alle haben Druck mit Entlassungsmanagement und Aufnahmen und guter Versorgung und Universitätsklinik, sagt man natürlich. Da müssen wir spezielle Dinge leisten, die woanders nicht geleistet werden können. Also da fallen ja auch so strukturelle Probleme hinein, die wir gar nicht lösen können auf der Mikroebene. Die müssen ja auf der Makroebene gelöst werden.
Genau, und wir kommen dann immer gerne zum Entlastungsgespräch auch fürs Team und hören uns gerne alles an, wenn wir gerade Zeit haben. Was sich vielleicht auch im Haus bei uns schon vor allem herumgesprochen hat, überall dort, wo wir alle schon mal waren, dass wir lieber Hydromorphon und nicht Morphin verwenden. Da sind wir durch die harte Schule der Frau Professor Masel gegangen. Warum ist das so, Eva?
Ja, das wird natürlich jetzt viele, viele Wogen wieder auslösen, wie immer, wenn das das Thema ist. Ist schon ganz klar, dass draußen im mobilen Bereich teilweise das Morphinhydrochlorid wesentlich verfügbarer ist und die Leute halt schon lange damit arbeiten und damit sehr gute Erfahrungen haben. Also ich will das nicht in Frage stellen, wie das jemand macht, solange es funktioniert. Wir haben halt einfach die Erfahrung gemacht bei uns, dass wir sehr viele Leute betreuen, dadurch, dass wir halt auch die Uniklinik sind, mit Nierenversagen, wo das Morphinhydrochlorid kumuliert, wo die Leute Myoklonien haben, wo die Leute teilweise sehr eingetrübt sind. Das ist manchmal der Wunsch von diversen anderen, dass die Leute halt irgendwie eingetrübt sind und so ein bisschen, dann geht es ihnen gut. Aber die Leute selber, wenn man sie fragt, wollen am Leben so lange wie möglich teilhaben. Und da hat das Hydromorphon viele Vorteile, weil ja es eine niedrige Plasma-Eiweißbindung hat und auch in höheren Dosierungen nicht so viele Myoklonien macht und die Leute einfach ein bisschen wacher sein können. Das ist jetzt nicht Hard Data, das ist sicher auch ein bisschen Hausbau. Ich meine, in Amerika kriegt jeder Methadon, weil das halt das billigste Opioid ist. Und manche verwenden ganz andere Morphine als wir.
Aber wir haben alle Fentanyl bekommen.
Genau. Je nach Verfügbarkeit. Und in Afrika haben wir schon darauf verwiesen, dass da das Tramadol, obwohl Stufe 2, sagen wir mal Tramadont, nicht verwendet werden sollte, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ja, also das war für uns einfach etwas, wo wir gemerkt haben, dass halt hier an der Uniklinik teilweise noch so der Duktus war, mit Morphinhydrochlorid zu sedieren, also wirklich das relativ hoch zu drehen, und das ist nicht immer das Beste, die Best Practice gewesen. Und jetzt haben wir das eigentlich so als Hausbrauch definiert, aber auch wir sind flexibel und wir wollen jetzt nicht einen Morphin hervorheben, weil man muss immer schauen, also bei neuropathischer Schmerzkomponente ist das Hydromorphon oft nicht sonderlich gut wirksam. Auch das ist nicht hundertprozentig verifizierbar, bei manchen hilft es trotzdem, auch wenn sie Mixed Pain haben, vor allem kann man es ganz gut kombinieren. Aber man muss sich sowieso immer die Schmerzmechanistik anschauen und mit Attention to Detail schauen, was man dann wirklich einsetzt. Ja, das löst immer große Diskussionen hervor. Irgendwann mal habe ich gesagt, dieses Morphin per O's verschreiben nur noch Retro-Ärzte. Und ja, das hat auch nicht sehr viel Sympathien ausgelöst für mich. Aber ich habe das wirklich, also wann ich das zuletzt gesehen habe, meine Mutter hat es gekriegt, 2001 bei Bauchspeicheldrüsenkrebs. Mhm. Ja, so lange ist das her, aber seither, ja. Also Morphinhydrochlorid per O's.
Ist ein bisschen out, könnte man sagen.
Könnte man sagen. Aber vielleicht gibt es auch ohne da ganz andere Meinungen. Bei uns ist es out. Ja, aber natürlich ist es eine Frage der Verfügbarkeit. Es gibt Länder, die haben überhaupt keine Opioide oder die sind froh, wenn sie irgendetwas haben. Also das ist natürlich ein wie sagt man da, Cis-White-Arroganz-Dings, was wir da von uns lassen. Aber ja, jeder hat da, glaube ich, so seinen Hausbrauch.
Ja, und dann ist eine Frage, die auch mittlerweile schon relativ häufig kommt, wo wir uns natürlich sehr freuen, wenn die Frage kommt, nämlich wie kann ich jetzt meine Patientin an eine palliative Betreuung anbinden? Wir freuen uns natürlich nicht, weil anbinden wollen wir niemanden, aber wir freuen uns, wenn die Kolleginnen merken, dass da ein Palliativ-Need da ist und dass die Patientin vielleicht in nächster Zeit mal einem palliativen Team vorgestellt werden sollte. Und das ist, glaube ich, ja, ganz unterschiedlich. Also bei uns im AKH gibt es zum Beispiel die Palliativambulanz, dann gibt es uns als Konzilteam und dann gibt es mobile Palliativteams für zu Hause.
Tageshospize gibt es teilweise. Es gibt auch niedergelassene Kolleginnen und Kollegen, die sich gut auskennen im Symptommanagement und hier auch Hausbesuche machen.
Gibt es einen Hospizverein, den gibt es, glaube ich, eher in Niederösterreich unter anderem, wo das viele auch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen machen.
Krebshilfe für krebserkrankte Menschen mit ihren Beratungsstellen. Irrsinnig viel Service gibt's eigentlich. Selpers, finde ich sehr gut, sollten wir verlinken, diese Selbsthilfeplattform. Mhm. Ganz tolle Videos, wirklich hilfreich. Also es gibt unglaublich viel Unterstützung. Man hat oft nicht die Kraft, glaube ich, sich diese Unterstützung zu holen. Und da können wir auch beratend sein, wir wirklich seriöse Partnerinnen und Partner sind.
Ich glaube halt als behandelnde Ärztin, wenn man jetzt keinen palliativen Hintergrund hat, ist es auch oft einfach gut zu wissen, dass man am einfachsten auch manchmal googeln kann. Also man kann auf palliativ.at, glaube ich, zum Beispiel, oder hospiz.at kann man jeweils manchmal sogar die Postleitzahl oder halt einfach die Region, in der die Patientin wohnt, eingeben und dann sieht man, welche Organisationen in welcher, ja,
wo in Deutschland und Schweiz sind. Genauso, also ja. Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin, da gibt's schon unglaublich seriöse, tolle Angebote mit Informationen. Ich glaube, es ist trotzdem ein persönliches Gespräch nicht zu ersetzen.
Ja,
das ist sicher der Punkt. Und diese berühmte Early Palliative Care wurde jetzt ein bisschen umgetauft in der Literatur in Timely Palliative Care, weil Early war einfach so, ja, 2 Monate nach Diagnose einer unheilbaren Erkrankung sollte ein Palliativteam kontaktiert werden. Das ist ja, muss man ganz ehrlich sagen, komplett unrealistisch, vor allem wenn es dir dann noch gut geht und so weiter. Dann denkst du wirklich an andere Sachen. Dann denkst du mal an deine Therapie gegen die Erkrankung und naturgemäß willst du dann nicht in die Palliativabteilung oder Praxis oder sonst wohin spazieren. Deswegen hat man gesagt, Timely Integration heißt mehr symptomorientiert. Wenn es wirklich einen Palliative Need gibt, dann möglichst frühzeitig einmal zu sagen, we are the umbrella and not the rain und sehen Sie es als zusätzlichen Layer of Support. Gefällt mir eigentlich ganz gut mit dieser Timely Integration, weil Early ist für viele einfach zu früh und dann sind sie abgeschreckt und dann kommen sie, bei uns ist die Ambulanz ja auf der Station und vielleicht kommen sie dann in eine Situation, wo sie über den Gang spazieren und da steht gerade eine Traube weinender Angehörige, weil jemand verstorben ist und dann sind sie ganz knickt und denken sich, ja, mir geht's eigentlich noch gut, was mache ich eigentlich hier? Sie kommen ja oft schon mit so gesenktem Kopf herein. Das müssen wir auch alles mitdenken. Weil nur für uns unser Alltag selbstverständlich ist, ist es unser Alltag ja für die anderen nicht.
Und das stimmt, ja. Aber ich glaube, wenn man als Patientin selbst jetzt das Verlangen hat, sich palliativ anzubinden oder erstmalig vorzustellen, dann kann es gar nicht früh genug sein. Also ich glaube, es gibt eigentlich nach vorne hin keine Grenzen, es ist eher besser zu früh als zu spät. Aber jetzt haben wir, glaube ich, die häufigsten Fragen, die wir zusammengeschrieben haben, alle beantwortet. Ich hätte noch ein paar skurrile Punkte zusammengefasst, die mir halt eingefallen sind, jetzt nicht, Gott sei Dank, nicht so häufig kommen, aber die mich trotzdem einfach verwundert haben und die ich einfach vielleicht anekdotenhalber gerne erzählen möchte. Da haben wir zum Beispiel einmal einen Patienten bekommen mit Arztbegleitung. Also das bedeutet, wenn jemand eher instabil ist, dann kommt da gerne eine Ärztin mit und bringt die Patienten. Und irgendwie war das ein eher jüngerer Patient und der ist mit den Angehörigen gekommen. Und der Arzt, der mitgekommen ist, ist dann zu uns ins Zimmer gekommen, also zu unseren Schreibtischen, und hat gesagt, ja, die Angehörigen sind auch mit, aber ich habe sie da jetzt bei den Aufzügen warten lassen, weil ich war nicht sicher, ob bei euch auf der Station Angehörige erlaubt sind. Und ich habe mich dann echt ein bisschen zusammenreißen müssen, dass ich jetzt nicht lache, weil...
Wir sind kein Gefängnis.
Ja, ich habe das echt sehr, sehr spannend gefunden, weil das war jetzt nicht ein... Das war ein relativ jüngerer Kollege eigentlich. Und ich habe mir gedacht, der muss ja eigentlich ungefähr wissen, was wir... Wie eine Palliativstation ausschaut oder was wir tun. Also
Fort
vielleicht...
Knox.
Ja, also vielleicht hat er gedacht, wir sind wirklich eine Intensivstation, wo die Angehörigen sich erst einpacken müssen in was auch immer für eine Kleidung. Aber es war echt sehr, sehr skurril, diese Situation, dass man... Weil gerade bei uns sind halt die Angehörigen wirklich immer willkommen und immer erlaubt, sage ich jetzt mal, weil...
Rund um die Uhr.
Also ja, also bei uns sind sogar die Besuchszeiten eigentlich open end sozusagen. Und ja, es war einfach eine lustige oder ja, vielleicht auch traurig, ich weiß es nicht. Aber war einfach spannend zu sehen, dass doch so wenig Ahnung teilweise ist, was wir tun und wie es bei uns ausschaut. Und ja, eine andere skurrile Anfrage war von einem Kollegen, der wissen wollte oder der eigentlich seiner Assistenzärztin erklärt hat, dass wenn er jetzt den Morphinperfusor bei einer Patientin startet, die starke Schmerzen hatte und dann ein metastasiertes Karzinom, dass das dann aktive Sterbehilfe sei.
Ja, ist leider schlichtweg falsch. Ja? Es ist sogar das Ärztegesetz geändert. Da steht auch ganz dramatisch drin, zur Linderung von Leid und Qualen können Maßnahmen gesetzt werden, die gegebenenfalls das Leben auch verkürzen, wenn sie der Symptomlinderung dienen. Wobei man aus den Studien weiß, die Leute, da gibt es eine ganz tolle Studie, also wo die Grafik auch so eindrucksvoll ist, dass die Leute länger gelebt haben, weil ihre Symptome gelindert waren. Also das ist wirklich so ein Mythos. Und selbst wenn es so wäre, es geht ja dann um etwas anderes. Es geht um Symptomlinderung, wenn jetzt Sterben nahe ist und das Sterben zuzulassen im Rahmen dieser Symptomlinderung. Aber da gibt es noch ganz viele Mythen. Auch dieses, wir können niemanden verhungern lassen und verdursten lassen, deswegen machen wir Ernährung bis zum Schluss und machen am besten auch noch Flüssigkeit. Die Leute können manchmal ein Lungenödem kriegen und schon alles einlagern und haben dann eigentlich belastende Symptome und dann traut sich aber niemand, diese Atemnot auch zu lindern, die eigentlich, wie wir sagen, iatrogen ist, also durch ärztliches Personal verursacht. Und es geht oft um die Basics,
ja,
oder?
Ja, das habe ich dann auch noch jetzt abschließend so aufgeschrieben, weil eine Kollegin letztens, eine Professorin für Intensivmedizin, hat sich ja damals unseren Podcast, was wir uns zusammengeschrieben haben, angeschaut und hat gemeint, na, ist ja schon sehr basic, was ihr da redet. Und ich habe mir einfach nur gedacht, ja es geht halt einfach darum, dass wir über die Basics der Palliativcare reden, weil es halt einfach so wichtig ist, dass das einfach alle Leute, die im medizinischen Bereich arbeiten, kennen, diese Basics, damit einfach die primäre palliative Versorgung besser und häufiger stattfinden kann.
Und genau diese banalen Dinge werden ja oft falsch gemacht, ja. Und wir sind aber sofort immer in diesem Komplexen drinnen. Das sagt auch Dr. Haus, oder? Wenn du Hufe trappeln hörst, sollst du an Pferde denken und nicht an Zebras. Und an der Uniklinik will immer jeder das Zebra und das Exotische und das Besondere und das Außergewöhnliche und vergisst oft, der Angehörige braucht nicht die Pathophysiologie der Niere und den Goldblattmechanismus erklärt, sondern oft einfach genau diese Sachen. Man stirbt nicht, weil man nichts isst, sondern wenn jemand im Sterben liegt, dann ist das nicht notwendig, ja. Und dann verhungert man auch nicht und dann verdurstet man auch nicht. Und unser Körper ist ja sehr schlau und sehr intelligent. Und ich glaube, wir verlangen oft selber zu viel von uns. Und je mehr wir in einer klaren und deutlichen Sprache zu den Leuten sprechen und aber auch dann selber ein gewisses Selbstbewusstsein ausstrahlen, desto eher wird es auch angenommen. Da müssen wir wahrscheinlich an unserer Chronic Niceness manchmal noch ein bisschen arbeiten und maligne transformieren. Nein, wir werden immer nett bleiben. Aber ja, es ist vielleicht manchmal so, dass man so ein bisschen belächelt wird. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, wenn dann in der eigenen Familie Feuer am Dach ist, dann wissen es die Leute doch sehr zu schätzen, dass es uns gibt, wenn man dann spürt, dass es da schon Kompetenz braucht.
Ja, und meine allerliebste Lieblingsfrage, die eigentlich am häufigsten kommt, wie haltet ihr das alles aus? Ich könnte das nicht. Hast du eine Idee, wie wir das alles aushalten, Eva? Oder wie haltest du das alles aus?
Ich habe ja euch. Das ist das Gute. Ja, im Team hält man es leichter aus. Alleine könnte man es nicht machen. Also du musst ein Teamplayer sein. Und ich glaube, man braucht auch ein bisschen Mut für die Ergebnisoffenheit. Mut, nicht immer sofort 3 Schritte weiter zu sein. Ich halte es dadurch aus, dass ich das Gefühl habe, es ist so abwechslungsreich und so bereichernd auf so vielen Ebenen, auf einer sozialen, auf einer auch teilweise nicht so greifbaren Ebene. Medizinisch ist es irrsinnig spannend und vielfältig und die Menschen sind so dankbar. Oder jedes Mal bei der Visite denke ich mir, ich mache es jetzt nicht mehr so oft. Was da an Dank kommt, das gibt Kraft und es ist eine sehr ehrliche Arbeit, finde ich. Sehr, sehr ehrlich, nicht so hierarchisch distanziert. Das muss man halt auch mögen.
Das stimmt, ja. Und es ist oft eben möglich, im Team direkt einfach Sachen anzusprechen, die einen belasten. Und dann ist es, finde ich, auch wichtig, dass man halt was für sich selbst findet zum Ausgleich und wo man ein Ventil quasi hat.
Hobbys, deine Dachterrasse.
Die Dachterrasse, der Garten, was auch immer, Hände in die Erde stecken und Blumen einpflanzen oder in den Wald gehen. Ja, was auch immer.
Was ist deine palliative Superpower?
Ich glaube einfach allgemein palliativ an sich, einfach dieses, auch wenn es wahrscheinlich kein Bauchgefühl ist, wie du sagst, aber halt einfach, dass man das Aushalten schwerer Situationen lernt und dass man auch lernt, in diesen schweren Situationen dann klare Entscheidungen zu treffen und die dann auch so ehrlich und mutig zu kommunizieren.
Perfektes Schlusswort.
Gut, dann gehen wir jetzt unserem Ausgleich nach und unseren Hobbys und freuen uns aufs nächste Mal. Bei Fragen oder Anregungen schreibt uns gerne unter hochpalliativ@meduniwien.ac.at und folgt uns auch gerne auf Instagram unter hochpalliativ. Danke, tschüss, baba!